handelst, auch über unsere Vorstellungskraft hinaus. Herr Jesus, ich bete, dass du jetzt so in deinem Wort uns begegnest. Dass wir etwas von der Kraft des Glaubens wirklich so auch für uns persönlich erfahren. Amen. Das ist schon irgendwo immer eine großartige Sache. Zu sehen, zu hören, zu empfangen, was so passiert, wenn Leute, die an Christus glauben, die eine lebendige Glaubensbeziehung haben, sich aufmachen, irgendwo hingehen, ihren Glauben einsetzen, Gebet einsetzen, Menschen begegnen, sich darauf einlassen und da ganz viel geschieht. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir uns eigentlich so, jedenfalls ich kann da für mich sprechen, wirklich auch so in meinem Herzen, wirklich so mich nachsehne. Ein Glauben, der etwas ausrichtet, der etwas verändert, der meine Lebenssituation verändert, der vielleicht auch die Lebenssituation von anderen Menschen verändert, der Schwierigkeiten überwindet, Nöte überwindet, der mir Kraft gibt, Zuversicht gibt, der die übernatürlichen Möglichkeiten Gottes in meine natürliche kleine Welt hineintransportiert. Im ersten Johannesbrief im Kapitel 5, da können wir Folgendes lesen. Da heißt es: Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Ich habe so gedacht, Christen sind Sieger. So klingt es für mich. Sie leben in der Kraft des Heiligen Geistes und im Bewusstsein, dass Jesus durch das Kreuz und die Auferstehung über Sünde und Tod gesiegt hat. Und das, was wir gerade von Georg und von den Royal Ranger gehört haben, oder was ihr auch manchmal in der Mission erlebt, oder vielleicht sogar bei Ewigkeit schon erlebt habt, da, der Glaube kommt zum Ziel. Da passiert richtig was. Dann hat mich so gefragt, ja, wie ist das mit mir selber, mit dem Michael, der hier vorne steht? Michael, erlebst du das so? Habe ich sowas erlebt, wie wovon Georg und Peter berichtet haben? Ist sowas in meinem Leben eigentlich normal? Ist das natürlich? Ist das meine eigene Erfahrung? Was denkt ihr, wie ich antworten werde? Meine Antwort darauf ist ein klares Jein. Ja, ich habe große Glaubenssiege erlebt, kann ich wirklich bezeugen. Ich habe das schon erlebt, wie das ist, wenn man wirklich ganz unter massiven Ängsten leidet, krankhaften Ängsten, wie durch Gebet und Glaube und Zuversicht dieses zu überwinden war. Ich habe das erlebt, wie in meinem eigenen Leben destruktive Verhaltensweisen, wo ich mich selber geschadet habe und auch meinem Umfeld geschadet habe, dass diese Verhaltensweisen unter Gebet und unter Vertrauen auf unseren Herrn Jesus Christus sich verändert haben in gute Verhaltensweisen. Ich habe erlebt, wie meine eigene Schuld vergeben wurde und wo Menschen, die an mir schuldig geworden sind, wo ich Menschen auch vergeben konnte, wo die Kraft dazu da war. Ich habe erlebt, dass Menschen, über denen ich gebetet habe, dass sie heil geworden sind. Ich habe das schon erlebt. Ja, ich habe große Glaubenssiege erlebt. Aber ich habe gesagt, nein, ich habe auch große Niederlagen erlebt. Beispiele. Ich erlebe das immer wieder, dass obwohl meine Grundangst überwunden ist, dass es immer wieder Situationen gibt, wo ich ängstlich bin, wo diese Angst auch mächtig wird, wo die Angst mich lähmt. Ich erlebe das sehr wohl, auch destruktive Verhaltensweisen, dass ich die durchaus noch kultiviere und mein Umfeld darunter leidet und ich selber auch. Wie oft ist es so, dass ich nach Hause komme und nicht gut drauf bin und das auch rauslasse? Ich werde schuldig. Manchmal auch wieder da, wo mir schon vergeben wurde. Und ich kenne viele Gebete, die nicht erhört wurden. Ich glaube, so wie ich das hier beschrieben habe, so oder so ähnlich, erleben das ganz viele von uns. Wie können wir damit umgehen? Wie kann sich da etwas verändern? Wie wachsen wir im Glauben, dass wir da so einen Schritt weiterkommen? Wie bekommen wir wirklich einen Glauben, der die Welt überwindet? Sagt in unser Bibeltext, in dessen Zusammenhang wir oben zitierten Vers gehört haben, etwas darüber aus. Und ich denke, wir sollten einmal den ganzen kurzen Abschnitt uns anschauen im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 5. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? In diesen und auch in den kommenden Versen des Johannesbriefes beschreibt Johannes etwas von der Beziehung zu Gott und die Auswirkung auf den Glauben. Und das Erste, was er feststellt, ist, dass die Beziehung zu Gott und der Glaube unlösbar mit unserer Christuserkenntnis verwoben ist. Unlösbar damit verbunden ist, ob ich Christus kenne, ob ich Jesus kenne, ob ich weiß, wer Jesus ist. Voraussetzung ist der Glaube, dass Jesus der Christus ist, heißt es hier. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Kennst du Christus? Komische Frage, ne? Nur wenn du Jesus Christus wirklich kennst, dann kann dein Glaube wirklich überwinden. Wer ist Christus? Ich würde mal behaupten, ganz viele von uns wissen das, können das jetzt so abspulen, ne? Als gute Christen kennt man alle Fakten. Er ist der eingeborene Sohn Gottes, die zweite Person der Dreieinigkeit. Er ist durch eine übernatürliche Geburt, Jungfrauengeburt, wir verstehen nicht genau, wie das funktioniert, aber so ist er in diese Welt gekommen. Seine Botschaft kennen wir auch, das ist das Evangelium. Das Evangelium, die gute Botschaft, die von der Rettung und Erlösung spricht. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um uns zu retten, um uns zu erlösen, um uns wieder mit Gott zu versöhnen. Wir wissen etwas von dem, was er getan hat, seine Wunder, die ihn erweisen, dass er auch göttlich war, dass er nicht nur Mensch war, sondern dass er eine Kraft hatte, die übernatürlich war. Wir kennen und haben darüber gelesen und gehört, dass er sich uns zugewendet hat, als Erweis seiner Menschlichkeit. Wir wissen von seinem Kreuz, der Kern des Evangeliums. Denn der Mensch kann aus eigener Kraft niemals das Böse und das von Gott Trennende niemals aus dieser Welt schaffen. Aber Jesus hat am Kreuz das geschafft, die Sünde überwunden, den Tod überwunden. Seine Auferstehung, war alles schon gehört. Er überwindete den Tod und das gibt uns eine lebendige Hoffnung. Der biblische Begriff Christus, Christos, beinhaltet aber nicht nur die Person Christi. Nicht nur das, was wir hier kognitiv so lernen können, sondern damit eingeschlossen ist auch seine Lehre, seine Taten, seine Motivation, warum er etwas tut. Und das kennen wir oft nicht. Da kennen wir uns nicht so gut aus in seinen Motiven, nämlich das ist Liebe. Wir kennen uns mit Gottes Liebe, die in Jesu Person wird, oft nicht so aus. Wir wissen wenig über die Gnade und Barmherzigkeit, weil wir hier die theoretische, die kognitive Ebene verlassen müssen, um das zu verstehen. Jesus redet nicht nur über Liebe. er lebte sie. Sein ganzes Wesen ist Liebe. Jesus begegnet den Menschen, auch denen, die aus dem damaligen frommen und moralischen Hintergrund ausgeschlossen waren. Menschen, die da nicht reingepasst haben. Und er begegnet jedem dieser Menschen mit Liebe. Nicht nur denen, die fromm waren. Nicht nur denen, die da in irgendeinen Kontext reingepasst haben. Er macht deutlich, wenn ich von Liebe rede, dann müssen das die Menschen, die mir begegnen, auch spüren. Jesus redet nicht nur von Barmherzigkeit, der übt die auch aus. Jesus redet nicht nur von Gnade, er gewährte sie. Ich möchte uns ein Beispiel nennen, als Jesus zu Gast bei einem Pharisäer ist. Einer der Pharisäer bat unseren Heiland, in sein Haus zu kommen und mit ihm zu essen. Und während Jesus beim Essen war, schlich sich eine Frau herein, die ein schlechtes und sündhaftes Leben geführt hatte und die sich schämte, dass der Sohn Gottes sie sehen könnte. Und doch hatte sie so viel Vertrauen auf seine Liebe und Barmherzigkeit, auch für die, die Unrecht getan hatten, dass sie nach und nach von hinten sich dem Platz Jesu näherte, an dem Jesu war, zu seinen Füßen niederfiel und sie mit ihren Tränen benetzte, sie küsste und mit ihren langen Haaren trocknete. Danach salbte sie seine Füße mit einer kostbaren Salbe. Ihr Name war Maria Magdalena. Als der Pharisäer sah, dass Jesus dieser Frau erlaubte, ihn zu berühren, sagte er sich, dass Jesus ja das offensichtlich nicht wohl wusste, was das für eine Frau ist, wie schlecht diese Frau wohl wirklich war. Aber Jesus, der da seine Gedanken erkannte, sagte zu ihm, Simon, wenn ein Mann Schuldner hat und einer von diesen schuldet ihm 50.000 Euro und der andere nur 50 Euro und er lässt ihnen beide ihre Schuld, welcher der beiden Schuldner, glaubst du, würde ihn wohl am meisten lieben? Simon antwortete, wohl derjenige, dem am meisten erlassen wurde. Ja, meinte Jesus, da Gott dieser Frau so viel Sünden vergibt, hoffe ich, dass sie ihn umso mehr lieben wird. Wir verstehen oft nicht, dass wir so zu Jesus kommen können, wie wir sind. So wie diese Frau, die noch wirklich vieles falsch gemacht hat. Oder wir denken oft für uns selber, wir sind gar nicht gut genug, wirklich zu Jesus zu kommen. Wir denken, wir müssen zunächst einmal alles quasi in Ordnung bringen in unserem Leben, sodass wir nicht mehr mit den 50.000 Euro Schulden da angewackelt kommen, sondern dass wir das ein bisschen runterarbeiten. Dass wir vielleicht nur noch mit 500 Euro Schulden kommen, die wir halt nicht mehr geschafft haben. Und somit auch nur so eigentlich nur ein bisschen Gnade brauchen, ein bisschen Barmherzigkeit brauchen, weil Jesus mich ja dann auch ein bisschen besser leiden kann. Wisst ihr, Jesus liebt dich nicht aufgrund dessen, was du tust oder nicht tust, sondern er liebt dich, weil er dich lieben will. Und nur wenn ich spüre, dass ich geliebt bin, immer dann bin ich da gerne. Wenn ich weiß, ich bin willkommen, da gehe ich gerne hin. Und ich weiß, dass jemand, der mag mich, dann bin ich begeistert und will um alles in der Welt dort auch sein. Und dann bin ich auch in der Lage, wenn ich dasselbe erlebe, auch andere zu lieben. Ansonsten endet das immer irgendwie so in so einer unglücklichen Liebe. Die unmoralische und verwerfliche Frau, die hier in unserer Geschichte, wovon berichtet wird, die spürt, ich bin von Jesus geliebt und angenommen. Ich bin wertgeachtet. Und das veränderte sie. Sie kann mit ihren 50.000 Miesen wirklich kommen. 50.000 Gründe, vielleicht nicht liebenswert zu sein. Sie kann damit kommen. Und das veränderte sie. Und das macht ihren Glauben stark. Und es lässt ihre Liebe für Jesus umso mehr wachsen. Ihre Beziehung zu Jesus und dadurch auch zum Vater bekommt eine völlig neue Qualität. Eine andere Qualität als die zum Beispiel des Simons, der ja eigentlich der Meinung war, er bemühte sich ja darum, es Gott recht zu machen. Und ja, und wenn er war ja auch ganz so zufrieden mit sich. Er brauchte nicht mehr die 50.000 Schulden anzubringen. Ein paar Euro waren noch da, aber das war nicht so schlimm. Er war auf jeden Fall nicht so verwerflich wie diese Frau. Wer hat mehr im Glauben erlebt, glaubt ihr? Simon oder diese Frau? Ich glaube zutiefst, je größer die Qualität der Beziehung zu Jesus und dadurch auch zu Gott wird, umso bedeutender und kraftvoller wird unser Glaube. Je größer und intensiver meine persönliche Beziehung zu Jesus ist, desto mehr Raum gebe ich dem Wirken seines Heiligen Geistes in mir, desto mehr kommt mein Leben und Gottes Gegenwart in meinem Leben auch zusammen. Ich glaube, das ist das, was manchmal uns die Geschwister in Rumänien oder in anderen Ländern oft voraus haben. Die wissen um ihre Bedürftigkeit. Und sie wissen, dass sie damit zu Jesus kommen können. Und sie wissen, dass Jesus ihnen das auch vergibt. Und deshalb passiert da auch manchmal so viel. Ich habe das selber im eigenen Leben erlebt, Bundeswehrzeit noch. Und mich haben sie mal als Rechnungsführer, die Geschichte habe ich glaube ich schon mal erzählt, die haben mich mal als Rechnungsführer an einen anderen Standort verkauft. Menschenhandel nennt man sowas. Die hatten keinen, der diese Arbeit tun konnte, und an meinem Standort gab es noch 3 Überlebende quasi. Und die haben gesagt, das können auch 2 Überlebende, das reicht, wenn einer da wegkommt. Und dann haben die mich an einen anderen Standort gepackt. Ich kannte da niemanden. Bin da so quasi von einem Tag auf den anderen hinversetzt worden für ein paar Wochen, um dort die Dienstgeschäfte zu übernehmen. Ich kam dann da an, saß dann da abends in meiner Stube da. Mutterseelen allein kannte niemand, die Leute waren fast alle zu Hause, also ich hing da richtig blöd rum. Das war so die Zeit, wo ich wirklich eine Glaubensentscheidung getroffen habe und eigentlich so schon meinen Hauskreis vermisst habe und so meine Gemeinde vermisst hat, die Leute, mit denen ich zusammen war, total vermisst habe. Und dann saß ich da abends ziemlich einsam und ich habe mir gedacht, was mache ich jetzt? Beten, gut, beten ist gut. Reden mit Jesus, Jesus ist da, Jesus ist mein Herr. Und ich möchte, dass ein Heiliger Geist mir begegnet. Und habe dann angefangen zu beten. Und habe wirklich Jesus gesucht. Und habe gesagt, ich gehe nicht weg, bevor ich dich wirklich jetzt erlebe. Jesus hat mich da angerührt an diesem Abend. Und das war das Wahnsinnige. Er ist mir begegnet. So, ich war so begeistert wie du erzählt hast von dem, was du gesehen hast. Ich war so ganz begeistert davon, dass Jesus da war. Und das Interessante war, es hat mein Handeln verändert. Ich war am nächsten Tag anders, meine Dienstgeschäfte übernommen. Ich habe die Menschen, mit denen ich da zusammengestellt war und die ich eigentlich gar nicht wollte, weil ich da überhaupt nichts zu suchen hatte und aus meiner Sicht das Ganze blöd fand. Auf einmal fand ich die Leute wertvoll. Auf einmal konnte ich mit den Leuten Kontakt haben, gute Gespräche führen. Es war gut. War mir immer noch gestunken, dass ich da ein paar Wochen verbringen musste, aber die waren nicht mehr schlimm. Je näher ich Jesus war, je mehr habe ich das erlebt. Je mehr habe ich seinen Heiligen Geist an mir wirken gespürt. Grundvoraussetzung für diesen Prozess ist es aber, dass Jesus mir begegnen will, dass ich verstehe, dass Jesus mir begegnen will, dass ich es wert bin, auch wenn ich da so ein bisschen krumm angewackelt komme, dass er mich lieben will, auch wenn ich ihm nichts bringen kann, wenn ich keine Kraft für große Glaubenstaten habe, sondern dass ich wirklich begreife, Jesus will Gemeinschaft mit mir. Das Wissen, Jesus will mich lieben, das entfacht etwas in mir, nämlich meine Liebe zu ihm. Und die Erfahrungen, die ich dabei mache, die lassen meinen Glauben wachsen, lassen die Qualität meiner Beziehung zu Jesus, zu Gott reifen, geben Gottes Geist mehr Raum. Und damit wir wirklich erkennen können, ob unsere Beziehung zu Gott und unser Leben als Kinder Gottes eine hohe Qualität hat, gibt Gott hier uns eine ganz praktische Prüfungsmöglichkeit im 1. Johannesbrief. Wer Gott liebt, heißt es da, der liebt auch seine Kinder. Wie ist die Qualität deiner Beziehung zu Gott im Moment? kannst es prüfen, indem du mal überlegst, wie ist denn die Qualität zu meinen Glaubensgeschwistern in der Beziehung? Die Qualität der Beziehung zu anderen Menschen spiegelt die Qualität deiner Beziehung zu Gott. Mir ist wirklich hier ein großer Zusammenhang aufgefallen. Die Kraft meines Glaubens nimmt tatsächlich wieder zu, wo die Qualität der Beziehung zu den anderen Gottes, zu den anderen Kindern Gottes stimmt. Das ist auch etwas, was oft in solchen Einsätzen letztendlich auch immer so, die einen das so kraftvoll erscheinen lassen, weil die Qualität zu den anderen Glaubensgeschwistern auch sehr gut ist in solchen Einsätzen. Das ist oft immer ganz gut. Und wenn es dann nur Streit und Krach gibt, dann passiert auch relativ wenig. Und wiederum erklärt Johannes weiter, die Qualität der Beziehung zu den Kindern Gottes hängt davon ab, inwieweit ich Gottes Wille, seine Gebote, wirklich bereit bin zu leben. Das heißt, bin ich bereit, das Anliegen Gottes in meinem Leben Prioritäten einzuräumen? Bin ich das wirklich bereit? Das hat was mit einer Kraft des Glaubens zu tun, die daraus kommt. Und vor allem bin ich gehorsam dem Willen Gottes gegenüber und mache mich auch auf. Ihr habt viel erlebt, weil ihr euch aufgemacht habt, weil ihr losmarschiert seid, weil ihr dahin gefahren seid, weil ihr die Mühe auf euch genommen habt. Ein siegreicher Glaube hat vielleicht im Letzten damit zu tun, dass ich wirklich Jesus Christus kenne und liebe. Seine Liebe mich erreicht. Aus seiner Liebe Gott und seine anderen Kindern liebe und seinen Willen tun. Und was nichts anderes bedeutet, wie der Liebende tut, was dem Geliebten Freude bereitet. Meine Niederlagen werde ich letztlich in diesem Licht beleuchten müssen. Wie ist die Qualität meiner Beziehung zu Gott und zu seinen anderen Kindern? Ist die Qualität schlecht, dann ist auch die Kraft des Glaubens eingeschränkt. Dem muss ich mich stellen und fragen, warum ist diese Beziehung zu Gott schlecht? Warum ist die Beziehung zu anderen Menschen schlecht? Liegt es daran, dass Jesu Liebe mich nicht trifft? Weiche ich dieser Liebe aus? Habe ich vielleicht schlechte Erfahrungen, Enttäuschungen, die ich da vorstelle und sage, mir gilt das nicht? Fühle ich mich nicht wert? Denke ich, ich muss erst alles in Ordnung haben, dass mich Jesu Liebe trifft? Oder tue ich fortwährend Dinge, die Jesus beleidigen oder missfallen? Liegt es vielleicht daran, dass meine Beziehung zu meinen Glaubensgeschwistern oder zu anderen Menschen so schlecht ist? Habe ich Menschen verletzt in meinem Umfeld? Wurde ich vielleicht verletzt und habe nicht vergeben? Je mehr Kraft du im Glauben möchtest, je sorgfältiger beantworte diese Fragen. Im ersten Moment klingt es natürlich so, als liegt alles nur an mir und ich muss mich nur genügend zusammenreißen. Und auch wenn ich sehr sorgfältig auf meine Beziehung zu Gott und zu seinen Kindern achte, schaffe ich es doch nicht, die Qualität meiner Beziehung immer auf dem höchsten Stand zu halten. Ich habe nicht genügend Kraft dazu. Paulus lehrt uns, damit möchte ich auch langsam zum Schluss kommen, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Im Philipperbrief steht das. Aber es geht weiter, denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Paulus lobt den Gehorsam, den anhaltenden Glauben, die ernsthafte Beziehungsarbeit der Philipper und ermutigt, bleibt dran. Bleibt da dran. Schafft eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Unser ganzer Einsatz, unsere Mühe, die volle Verantwortung, das ist schon von uns gefordert. Und wer aus Gott geboren ist, der lehnt sich nicht zurück und wartet gemütlich auf den Einsatz von Engeln, sondern gibt alles, um zu überwinden, um das Ziel zu erreichen, als würde es an ihm selber liegen. Er macht sich auf. Er wird aktiv. Aber Paulus ergänzt noch, denn Gott ist es, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Auch wenn wir alles gegeben und gekämpft haben, So ist es dennoch letztlich allein Gottes Gnade, allein seine Kraft, die uns zu Überwindern letztlich macht. Jesus ist nicht nur der Anfänger, sondern auch der Vollender unseres Glaubens. Gott will unser Herz, unseren Willen, die Kraft, es dann zu tun, was sein Plan mit uns ist, die gibt er uns. Er wird das, was er angefangen hat, in uns vollenden. Wir haben gehört, was Gott tun kann. Tun kann auch durch Menschen, die der Liebe und der Kraft Gottes vertrauen. Der Schlüssel zu dieser Kraft liegt in der Liebe Gottes, in seinem Sohn Jesus Christus und unserer Bereitschaft, diese Liebe aktiv zu empfangen und dann loszugehen. Gottes Liebe in Jesus bewirkt, dass meine Liebe zu Jesus und zu Gott wächst. Und wenn meine Liebe zu Gott wächst, dann wächst auch die Liebe zu Gottes Kindern und zu Gottes Willen. Dann wiederum wächst die Qualität meiner Beziehung zu Gott und zu seinen Kindern. Das wiederum ist der Nährboden für Gottes Geist, der wiederum meinen Glauben stärkt. Der die Welt, die Jesus schon überwunden hat, auch für mich überwindet. Und dann ist es plötzlich da, die Kraft des Glaubens. Ich glaube, ich sage doch ja. Ich habe am Anfang gefragt, erlebe ich das? Ja, ich erlebe das. Ich erlebe das, Glaubenssiege zu erleben. Ich erlebe das, weil Gott mich liebt in Jesus Christus. Und ich lasse diese Liebe zu. Und ich lasse es zu, dass ich schwach bin, weil Jesus mich lieb hat. Und ich kann in meiner Schwachheit kommen. Und ich kann in meinem noch nicht perfekt sein und noch nicht alles auf die Reihe kriegen. Ich darf kommen. Ich darf damit zu Jesus kommen. Und er sagt, ich helfe dir, das zu überwinden. Ja, ich darf mit Geschwistern zusammen sein. Und ich darf mir überlegen, wie ist meine Beziehung zu ihnen. Und ich weiß, dass ich manchmal da mich schwer mit tue. Aber ich weiß, dass Gottes Liebe mich da verändern wird. Dass Jesus das tun wird. Ich weiß, dass ich immer wieder Ängste habe in meinem Leben. Aber ich weiß auch, dass ich sie überwinden darf mit der Liebe Gottes. Ich weiß, dass ich manchmal destruktiv bin. Aber ich darf es überwinden. Ich komme damit zu Jesus. Ich wünsche dir, dass das deine Glaubensrealität ist. Dass du das nicht nur so als exotisches Wunder irgendwo erlebst, dass der Glaube wirklich Kraft hat, sondern dass es in deinem Leben Veränderungen, Erneuerungen, Überwindungen gibt, weil Jesus dich lieb hat und den Weg mit dir geht. Ich wünsche dir, dass das deine Glaubensrealität ist und du eine Menge von übernatürlichen Erfahrungen machst. Amen.